That's good. Noch mal kurz, so im Allgemeinen. Zu der letzten Frage vom Vormittag. Es gibt prinzipiell in den spirituellen Traditionen immer, ja, es gibt viele Unterschiede und ein großer Unterschied ist auch im Buddhismus, es gibt Traditionen, die Stufenwege, nennt man das, anbieten und da muss man alles Mögliche bereinigen, also zum Beispiel Ego-Geschichten und so. Um dann irgendwann zu der Klarheit der Erkenntnis zu kommen. Und es gibt Traditionen, die quasi ja, tatsächlich umgekehrt vorgehen. Erst die Erkenntnis und dann die Bereinigung. Und die Tradition, die wir, mit der wir im Moment hier und jetzt schon 1,5 Jahre bald beschäftigt sind, gehört zu den letzteren. Ist einfach eine andere Vorgehensweise. Und ich finde sie sehr schön und entspricht vielleicht auch dem, ja, sehr dem Advaita Ramana oder so. Der hat ja auch seinen Schülern nicht gesagt, ihr müsst erst dies und dies und dies, sondern er kam immer direkt mit der Einsicht. Aber dennoch war dann ja, für die Schüler was zu tun. So. Und das ist eben diese drei Punkte, die immer wieder auftauchen hier. Die Punkt 1, die Essenz, die Sicht, die direkte Übermittlung. Punkt 2, der Umgang mit Zweifeln, der Pfad, die Praxis. Und Punkt 3, das Ergebnis, die Frucht oder die Integration des Ganzen. Und dann kommt wieder eins, wie in einem Walzer. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Die drei Schritte im Walzer sind immer gleich lang. Es ist nicht eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, sondern es ist eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Aber die eins ist der Schwungschritt. Da kommt die Energie raus. Aber es gibt die Eins nie allein in diesem Tanz. Und es hört auch nie bei der Drei auf, weil ein Walzer nicht nur einen Takt hat. Das ist ein Tanz. Mir gefällt diese Analogie einfach gut. So. Dann haben wir heute Vormittag über das A, dieser wunderbare Buchstabe, diese Silbe, in unserer Tradition oder Übermittlung im Westen auch sehr wichtig, das Alpha in all unseren Alphabeten. Das, womit alles beginnt. beginnt, womit die Bewegung beginnt und womit der Ausdruck beginnt, die Sprache beginnt, die Kommunikation beginnt. Was hat man? Und der wunderbare Text von Mathe Klapptröden, wo ich jetzt nochmal vorlese, so weit wie wir gekommen sind, war eh nicht besonders weit bisher. Mathe Klapptröden, Mahamudra, Fyakya Tempo. Vom Glück begünstigte Söhne und Töchter, behaltet dies in euren Herzen. Meine Belehrungen sind das authentische Lehren von Mahamudra. Dieses Mahamudra kann nicht mit Worten erklärt werden. Es kann nicht erklärt werden, aber es ist folgendermaßen. Fyak ist die Natur der Offenheit des Geistes. Gya ist die Befreiung von der Weite samsarischer Erscheinungen oder leidhaften Erfahrens. Tempo ist die untrennbare Einheit von Erscheinung und Leerheit oder Raum. Uranfänglich steigen die beiden zugleich auf, nämlich die Untrennbarkeit und die Raumhaftigkeit und die Erscheinungen. So ist die Untrennbarkeit selbst wie der weite Raum. Sie tut nichts und hängt von nichts ab. Auf dieselbe Art ist es mit dem Geist. Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Die klare Natur des Geistes hat keine Stützen, hat kein Objekt. Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Wenn die Fesseln negativer Gedanken befreit werden, wirst du frei sein, ohne Zweifel. Es ist, wie wenn wir in den Raum starren und alle anderen visuellen Objekte verschwinden. So ist es auch mit dem Geist selbst. Wenn der Geist den Geist betrachtet, verschwinden alle diskursiven Gedanken und Erleuchtung wird erreicht. Soweit waren wir. Am Parama.
Warum sagt sie eigentlich, und Erleuchtung wird erreicht? Erleuchtung ist.
Das kann man ja so oder so sehen, weißt du. Natürlich, die klare Natur des Geistes, unsere Buddha-Natur, ist immer gewesen, aber das Erfahren ist sehr unterschiedlich.
Das macht eigentlich eine Trennung. Wenn der Geist den Geist betrachtet, wird Erleuchtung erreicht, dann ist zuerst das eine und dann das andere, aber es ist ja gleichzeitig.
Nicht? Ja, du hast ja recht. Aber wenn du jetzt an Situationen denkst, in denen du Ärger hast mit deiner Familie zum Beispiel, dann ist dein Erfahren in dem Moment ein anderes, ist nicht das Erfahren von Erleuchtung, sondern ein samsarisches Erfahren von. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du dann wieder mit deinem eigenen Geist den Geist betrachtest, gehst du wieder in das eigentlich Natürliche erfahren. So wie du vorhin gesagt hast, mit dem Punktuell.
Ich verstehe schon.
Abgesehen davon mag ich dieses Wort Erleuchtung sowieso nicht.
Ja. Aber eigentlich wäre es korrekt zu sagen, nicht wird erreicht, sondern ist. Ist dann. Ist.
Es ist schon so, dass den Wesen, so wie sie sind auf dem Planeten hier, Dinge im Wege stehen, im eigenen Geist. So wie es der Devaseto heute früh auch gesagt hat, also die Fehlidentifikationen, die Konditionierungen, die Neurosen, der Hass, die Gier, die Neid und so weiter. Und in dem Moment, wo diese Dinge vorherrschend sind, ist da keine Klarheit. Nein, eben. Und es ist immer beides, weißt du? Gestern habe ich gesagt, die Natur der Fensterscheibe ist Durchsichtigkeit. Diese Natur verschwindet nicht, wenn eine dicke Dreckschicht drauf ist. Nicht? Aber durchschauen kann man trotzdem nicht, dann, wenn eine dicke Dreckschicht drauf ist. Jetzt sagt die Magic, der Dreck sind die negativen Gedanken. Wenn die weggeputzt sind, dann kannst du wieder durchschauen. Verstehst? Und das nennt man landläufig Erleuchtung. Die Fenster sind geputzt. Ja, du kennst es ja auch, beide Zustände. Es ist immer eine Frage der Definition von Begriffen. Die klare Natur des Geistes ist, die wird nicht erreicht. Erleuchtung beschreibt aber einen Punkt in einer Biografie. Beschreibt das Durchschauen können. Verstehst du? Ja, gut. Sonst, wie geht's euch mit bis da? Okay.
Ist das dann irgendwann durchgeputzt?
würde ich mich nie drauf verlassen wollen.
Okay.
Sagt mir die hausfrauliche Klugheit. Gefährlich. Und Buddha selbst hat gesagt, solange wir in einem Körper leben, ist Praxis notwendig. Das heißt, gibt es immer was zu tun. Die Fenster werden schnell dreckig, ja. Das ist auch so eine Idee, die viel rumgeistert, ist die Idee von irgendwann fertig. Aber das glaube ich nicht. Und habe ich auch noch nie und nirgends beobachtet. Auch nicht in Biografien von authentischen Meistern gelesen. Auch nicht bei Ramana oder so eigentlich gut. Ist überhaupt nicht schlimm. Ne. Na, dann schauen wir ein bisschen weiter. Sie verwendet jetzt so verschiedene Bilder. So wie im Himmel alle Wolken in den Himmel selbst hinein verschwinden. Wo immer sie hingehen, gehen sie nirgendwo hin. Wo immer sie sind, sind sie nirgendwo. Genauso ist es mit den Gedanken im Geist. Wenn der Geist den Geist betrachtet, dann verschwinden die Wellen konzeptioneller Gedanken. Raum selbst hat keine Form, keine Farbe und kein Bild. Beobachtet das mal mit den Gedanken. Das ist auch eine Übung, die man tatsächlich macht. Gedanken tauchen auf, irgendwas, man denkt, wie es Essen war oder harmlose Gedanken oder andere. Und sich dann zu fragen, wo genau, wo ist der Gedanke? Wo kommt er her? Und zwar nicht im psychologischen Sinn, was hat ihn verursacht, sondern wo räumlich, wo kommt er her und wohin geht er? Was ist die Substanz davon? Das probieren wir jetzt mal. Ein paar Minuten. Wir werden ein bisschen üben heute Nachmittag. Und gleichzeitig bleiben wir uns der Natur des Geistes bewusst. Dieses offen, klar, weit. Worin das der Himmel, in dem es erscheint. gibt, da Beobachtungen, Ergebnisse. Paro? Warte einen Moment, du kriegst ein Mikro.
Also mir ist es so vorgekommen, als wenn sie schwimmen einfach, die Gedanken. Mhm. Und dann habe ich mir leichter getan mit dem, wie miteinander offen. Ich habe gesagt, das ist trotzdem alles offen.
Ja.
Sie waren zwar immer noch da, aber sie haben mich nicht mehr gestört.
Das ist der Punkt, ja. Das nennt man Kontemplation. Die sind da. Entweder sie sind nicht da oder sie sind da und stören nicht. Genau. Wunderbar. Toll. Noch Beobachtung.
Ja. Dass sie gleich weg sind, wenn ich dran denke.
Ja, das geht mir auch oft so. Also man setzt sich hin und man nimmt sich vor, jetzt aber will ich die Substanz der Gedanken erforschen. Sie zerstieben in alle Richtungen. Die fürchten sich davor. Manchmal erhascht man was, aber sehr oft. Und dann siehst du aber die Substanz, weil das ist ja nur ein Hauch von Substanz.
Ja, wobei es bei mir schon so ist, dass ich den Anfang dann nicht sehe.
Anfang wovon?
Von den Gedanken, dass ich nicht sehe, wann,
wo sie herkommen.
Wo sie herkommen.
Das Wo, die Frage, wenn wir die stellen, ist auch nicht zeitlich gemeint, sondern örtlich. Wo befinden die sich?
So von unten reich, so empfinde ich es zumindest.
Aha. Also sie nimmt ja als Bild dann freundlicherweise den Himmel und die Wolken.
Ja, aber das, die Wolken sieht man ja.
Aber der Anfang, wo ist der Anfang der Wolke?
Sieht man auch nicht.
Ah.
Ah, das habe ich mich lang gequält, dass ich gedacht habe, wieso finde ich nicht, woher das kommt?
Weil das liegt daran eigentlich, dass die natürliche Klarheit des Geistes, die klare Natur des Geistes, die natürliche klare Natur des Geistes und der Inhalt gemeinsam aufsteigen.
Aha.
Ja?
Mhm.
Du kannst es nicht rausfieseln und genau abgrenzen, weißt du? Was sind Gedanken? Gedanken sind jetzt in Dzogchen-Sicht eine momentane Manifestation der klaren Natur des Geistes. Untrennbar davon, wie Wolken im Himmel. Die kannst du auch nicht greifen. Ich finde es ja immer noch erstaunlich, wenn man mal doch noch mit dem Flugzeug fliegt. Also wenn man durch die Wolke durchfliegt, wundert man sich, dass da kein Widerstand ist. Also immer noch, finde ich. Wenn man über die Wolken drüber fliegt, könnte ich mir immer noch vorstellen, man würde doch gerne drinnen liegen, oder? Und man muss dann sich fest sagen, nein, man würde durchfallen. So ist es mit den Gedanken auch. Und eine ähnliche Illusion ist es auch. Man hält sie für fester, als sie sind. Sie sind nur so flockige Gebilde, untrennbar von der klaren Natur des Geistes und in permanenter Veränderung, wie Wolken.
Danke.
Bitte. Eins weniger, worum du dich quälen musst.
Ja, eindeutig.
Und trotzdem fragt man, wo sind sie? Was sind sie? Was ist die Substanz? Und eigentlich was? Ha?
Sie sind oft so präpotent, dass man meint, die sind fest.
Sie sind oft so präpotent. Was ist denn präpotent? Was? Kenne ich gar nicht das Wort. Unverschämt. Präpotent heißt unverschämt. Ah. Ah, ist Italienisch. Aha. Also die Gedanken sind oft so unverschämt, dass man denkt, sie seien fest. Das ist wahr. Ja. Mhm. Was hilft dann? Sich wieder dem Geist selbst zuwenden, weil von da aus erkennst du den Schwindel.
Und das ist dann wie eine Entspannung.
Exakt.
Ja.
Das ist nicht wie eine Entspannung, das ist eine Entspannung. Ganz eine tiefe Entspannung.
Ja, das meinte ich heute in der Früh. Dann kommt diese tiefe Entspannung von irgendwelchen Gedanken und dann sind diese Gedanken nicht mehr wichtig. Und daraus folgen auch weniger Handlungen.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn du denkst, denk doch mal dran, die großen, also Menschen wie der Dalai Lama zum Beispiel. Also ganz unzweifelhafte, entspannte Menschen. Der Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh oder so, nehmen wir mal die zwei. Die sind ihr Leben lang unterwegs, die sind permanent dabei, Belehrung zu geben, mischen sich auch ein in alles Mögliche. Thich Nhat Hanh ganz viel, der Dalai Lama auch.
Das sind zwei Männer.
Dann gibt es da die Pia. Nein, das ist kein Mann-Frau-Unterschied. Der Dalai Lama zum Beispiel hat gesagt, ihm betreffen viele Dinge ganz stark. Natürlich ganz besonders, was sein eigenes Volk angeht, aber auch andere Dinge der Politik. Und er beschäftigt sich damit und er versucht, Sachen zu bewegen. Aber er hat nie schlaflose Nächte. So. Und deshalb meint er, er hat da keine Neurose. Das heißt, da ist die Entspannung da, aber auch das sich kümmern.
Ja, eben, aber das sich drum kümmern, dazu braucht es Impulse. Und wenn diese große Klarheit, Weite, auch Liebe da ist, dann, also mir fehlen dann einfach oft Impulse.
Das, was wir Motivation genannt haben, heute Vormittag. Und dann habe ich ja wieder die Frage, warum du meine Bluse gebügelt hast. Der Impuls war ja da.
Ja. Ich habe jetzt so politische Sachen gemeint.
Bloß selbe.
Ja, ja, das stimmt auch.
Selbe.
Ja, ja, wenn der Impuls auftretet, dann geht man in Aktion und wenn nicht, nicht. Punkt.
So, wenn es einem, wenn man es wichtig findet.
Na, das ist eben, es ist nicht ein Ich, das das dann wichtig findet. Es kommt auf diesen Impuls drauf an, wie stark der ist, der aus dem kommt. Verstehst du?
Die Individualität spielt da eine Rolle. Um mal das Wort Ich zu vermeiden. Es ist nicht so, dass es die nicht gäbe.
Du meinst, es kann auch Vermeidung sein oder so?
Mhm. Schon. Also schon, du musst fein unterscheiden da. Und wenn du feststellst, wenn man zum Beispiel feststellt, da gibt es eine Pendelbewegung zwischen gar nichts, impulslos, unbewegt und dann wieder, dann ist es genauer zu betrachten. Anjala.
Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Hilfe.
Ja, gerne, doch, wenn ich kann.
Wo ist der Übergang von Geist zu Geist?
Wenn der Geist den Geist betrachtet.
Ja. Also ich habe jetzt den Gedanken, den Geist zu betrachten. Jetzt versuche ich das zu tun. Jetzt bleibt aber doch mein Gedanke, das zu tun.
In dem Moment, wo ich es tue, habe ich nicht mehr den Gedanken, es zu tun, sondern tue es.
Also wäre die Grenze die Tat.
Ja, es ist eine Umwendung. Also, ich meine, manche glaubt drin gesagt, es kann nicht erklärt werden, ja, aber es ist folgendermaßen.
Eben, weil ich,
wichtig.
Ne? Weil
und deshalb, was ich jetzt sage, ist subjektiv. In meinem Empfinden ist es eine Bewegung im Inneren. So ungefähr. Hm. Innen. Oder wie Ramana sagt, nennt das das Gemüt ins Herz zurückbiegen, also zu seiner Quelle bringen. Den Geist heimholen, sagen die Tibeter auch. Oder das Bewusstsein an seinem ursprünglichen Platz ruhen lassen und das Gewahrsein halten, sagen sie auch. Es sind alles jetzt verschiedene Umschreibungen desselben.
Ist das Betrachten eines inhaltslosen Geistes?
Nein, er hat Inhalt.
Von Klarheit.
Ja, okay. Welche der Beschreibungen resoniert?
Ja, resoniert in dem Sinne, jetzt habe ich also wenn ich Ich habe sozusagen den Gedanken heimgeholt in den großen See.
Und wer beobachtet das alles? Den Gedanken, das Heimholen des Gedankens, den See?
Ich.
Ah. Und jetzt wende dich dir selbst zu. Diesem großen,
dem großen
Gewahrsein.
Ja, dann eben dem großen Selbst, also dem Ich-Ich, wie Brahmana sagt. Mhm. Und das Ich-Ich ist kein Gedanke.
Nein, das ist vor jedem Gedanken. Auch das Gewahrsein ist kein Gedanke.
Ja.
Ist vor jedem Gedanken.
Und wie bin ich darauf gekommen?
Verstehe ich nicht. Ha?
Ja.
Indem er sich des Gedankens bewusst ist.
Wie ist wer worauf gekommen?
Du ja, ja, ich spüre jetzt was.
Was spürst du?
Ja, das. Da irgendwo immer noch ein Zweifel nagt.
Wunderbar, Zweifel. Was für ein Zweifel? Sprich ihn direkt an.
Wer hat die Natur des Geistes erfunden?
Und was ist deine Antwort auf die Frage? Die musst du selber beantworten.
Mhm.
Wie lautet die Antwort? Du spielst gerade, Ajahn.
Ja. Aber das ist nicht nur Spiel, das ist eben vielleicht das Enttäuschende. Ich möchte raus aus jedem Konzept. Und da bleibt immer noch der kleine Zweifel, ist das nicht auch ein Konzept?
Sicher ist, dass der kleine Zweifel ein Gedanke ist und kleiner als das Gewahrsein.
Also ich habe das ja schon mal erlebt und das ist, das meine ich jetzt mit dem Enttäuschenden, dass obwohl ich das schon mal erlebt habe, immer wieder dieser, ja, es ist schwer auszudrücken, weil wenn man das wirklich erlebt, ist das ein derartiges, großartiges Erlebnis, wo meine sonstige Wahrnehmung immer hinterherhinkt. Und dieses Hinterherhinken, erzeugt, glaube ich, immer wieder diesen Gedanken. Warum habe ich das nicht immer? Also, warum
erlebe ich. Jetzt hast du es direkt angesprochen.
Warum erlebe ich das nicht immer?
Genau so.
Du auch?
Nein, das habe ich schon hinter mir.
Oh, wow. Toll.
Nein, jetzt jedenfalls.
Ah. Warum erlebe ich das nicht immer? Das ist ja ein gieriger Gedanke.
Ja, das ist ein gieriger Gedanke, das stimmt. Und aber wenn man das mal gehabt hat, ist das bescheiden, sich bescheiden schwer.
Das trifft auf manche Bereiche des Lebens zu.
Ja.
Geht es dir mehr um Wahrheit oder mehr um bestimmte Art des Erfahrens?
Oh, das habe ich noch nicht auseinander definiert, weil in der Erfahrung fehlt mir ja nichts. Und dieses Gefühl, diese Erfahrung, dass mir nichts fehlt, die fehlt mir dann manchmal.
So, und was ist dir klar, was jetzt da die Verwechslung ist?
Nein.
Nicht? Erinnerst dich an die Herzsutra?
Ja.
Form ist Leerheit und Leerheit ist Form, ja. Wieder ist Form verschieden von Leerheit, noch Leerheit verschieden von Form. Dasselbe gilt für
ja.
Gedanken, Gefühle, ja. Handlungen und Bewusstseinszustände.
So, ja.
Das, wovon du sprichst und was du wiederhaben möchtest oder am liebsten permanent haben möchtest, ist ein Bewusstseinszustand.
Ja.
Mit daran hängenden bestimmten Gefühlen, Erfahrungen, Gedanken und so weiter.
Ja.
Und ein Bewusstseinszustand ist ein Phänomen, das denselben Gesetzmäßigkeiten folgt wie Formen, Gedanken, Gefühle und so weiter. Das heißt, die Qualität dieses Erfahrens ist grandios, ohne Frage. Aber es ist dennoch ein zusammengesetztes, vergängliches, veränderliches Phänomen. Das war und jetzt ist es nicht mehr. Du möchtest das Phänomen wieder haben. Deshalb frage ich, geht es dir mehr um die Wahrheit oder mehr um bestimmtes Erfahren?
Aber die Wahrheit, die ich darin erfahren habe,
die ist immer noch.
Die möchte ich eben.
Nein, nein.
Nein?
Sei mal ganz ehrlich. Die Wahrheit, die ist doch immer noch.
Na, die Wahrheit, aber sie ist mir nicht immer präsent.
Wie ist es, wenn du, dann gehen wir zurück.
Dass sie noch immer da ist, ist klar.
Ja, zurück zu Padmasambhava, unendliche Mandala des Raumes. Alles hat Platz und da ist immer noch Weite. Ist das erfahrbar?
Ja.
Das ist erfahrbar. Es ist jetzt erfahrbar, wenn auch nicht mit Feuerwerk und dahinschmelzen und Verliebtheitsgefühl oder was auch immer. Weißt du, die Art des Erfahrens kann immer wieder eine unterschiedliche sein.
Ja.
Mal ist es hoch emotional, wie es anscheinend da irgendwie war. Mal ist es sowas von stocktrocken und nüchtern. Aber es ist dieselbe Wahrheit. Es ist dieselbe Gewahrsein. Es ist dieselbe Raumhaftigkeit und dieselbe Untrennbarkeit.
Mhm.
Es ist nicht immer gleich poetisch.
Ja. Und nicht immer gleich lustvoll, ne?
Auch nicht immer gleich lustvoll.
Mhm.
Und deshalb meine Frage, weißt du, das musst du voneinander unterscheiden.
Sonst
hängst du fest in dem Lustvollen.
Ja.
Und dann ist es eine stinknormale Gier. Wie bei anderen Lüsten auch. Verstehst du mich?
Ja, ich verstehe.
Und das wäre natürlich short, gell?
Ja, das wäre schade.
Erwarte nicht eine bestimmte Lust darin oder erwarte nicht eine bestimmte Art des Erfahrens, sondern die ganz einfache, unspektakulär ist ein wichtiges Wort da. Frische, aber unspektakuläre offen, weit, klar, Raum. Kein Anfang, kein Ende. Quelle von allem. Auch Quelle natürlich dieses speziellen Erfahrens, von dem du sprichst, was mit Lust verbunden war. Verstehst du mich?
Ja, ich verstehe, aber das war eben auch gleichzeitig noch so erlösend. Und
ist ja okay, ist ja schön.
Ja.
Es war erlösend und dann bist du erlöst. Und dann erwarte nicht dauernd wieder das Gefühl, erlöst zu werden.
Nein, eben.
Sonst kommt man nämlich in so eine Schleife wie Menschen, die unter Schmerzen leiden zum Beispiel, und dann gibt es eine Medizin oder Behandlung oder irgendwas und der Schmerz lässt nach. Und dieses Gefühl des Nachlassens des Schmerzes ist so geil, dass man das immer wieder möchte und deshalb auch immer wieder in Schmerzzustände sich begibt, damit man wieder diese Erleichterung kriegt. Das gibt es tatsächlich in der Medizin, gar nicht so selten. Läuft nicht bewusst ab im Allgemeinen, das Muster bei Patienten, aber kommt häufig vor. Zu schön, dass der Schmerz nachlässt. Verstehst du, Ajala?
Ja, ich verstehe.
Also wenn erlöst, dann bleib bei erlöst.
Ja.
Denk, also lass es mal sickern.
Einmal reicht.
Ja. Prinzipiell ja, und dann muss man dem treu bleiben. Ja, jetzt hat Ananda, Andreas und Annalisa. Das war also fast richtig.
Ist es möglich, dass dann, das heißt, ich frage jetzt, dass jemand auch dann, weil so wie das Ajala beschrieben hat, das ist mir sehr, also nicht sehr bekannt, aber irgendwie so wie er es beschrieben hat, ist mir es bekannt. Und kann das sein, dass auch, dass das vielleicht, dass es ganz sanft und ganz weich ist? Das?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Gibt so unterschiedlich und es gibt auch dieses ganz leicht, ganz sanft wie ein Ei, das so ganz sachte in die Suppe gleitet. Ohne große Action, ohne Platsch, ohne Aufschrei.
Ja, und das hat mir auch so gefallen jetzt, weil da auch mit, weil da ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit Gefühlen, auch Gefühle dann irgendwie oder
sprich von dir, nicht von ihm.
Ja.
Macht's einfacher.
Ja. Weil manchmal so für Augenblicke so einfach, wenn man von Klarheit spricht, wenn so irgendetwas klar, einfach klar sich zeigt in mir. Oder wenn auch irgend so, wie wir besprochen haben, halt wegen dieser, weil dann wird gesprochen so von der Glückseligkeit und so, aber das ist ja ganz so was für mich teilweise manchmal so ganz sanft und so ganz zart auch diese.
Das ist ganz zart, ja.
Auch diese Freude, diese
ganz zart.
Okay.
Insbesondere die, nach der ich dich benannt habe, ist ganz zart. Erwarte nichts Puff-Puppen-mäßiges. Ganz zart. Diese Puff-Pum-Sachen sind immer vergänglich. Andreas.
Wenn ich jetzt sage, also es empfindet sich, es fühlt sich manchmal dann an wie das Wiederauffinden von etwas ganz Selbstverständlichem.
Ja.
Und aus der Perspektive, aber dennoch baut sich manchmal wieder die Erwartung auf, es wäre so toll wie am heißen Sommertag in einen See springen und dieses unglaublich spektakuläre Erlebnis von Eintauchen ins Wasser. Aber man ist ja dann, das ist ja nicht immer wieder dieses Erstauffinden, sondern es ist dann selbstverständlicher, obwohl es sich vergisst. Und das finde ich ja so so sonderbar, dass diese so karmische
karmische Neigungen,
diese karmische Neigung, das ist eine, die Vergessenheit ist auch wieder so total,
ja,
so sonderbar. Also wenn man dann, wenn man gar nicht es nicht aufgefunden hat, wenn es nicht gelingt, es aufzufinden, dann bleibt diese sonderbare Vergessenheit so ja, so unausweichlich oder so. Das ist ja ein ganz eigenartiges Ding.
Ganz wunderbar ist, dass du sagst, diese sonderbare Vergessenheit.
Ja.
Weil in dem Wort sonderbar nehme ich wahr, dass du die Vergessenheit nicht mehr als das Selbstverständliche und Normale empfindest, sondern als eine Sonderbarkeit.
Ja.
Wunderbar. Was kann man dann machen?
Das ist natürlich immer wieder das sich daran erinnern. Ja, genau. Bei jeder nur denkbaren Gelegenheit.
Ja. Oder eben bei diesem Begriff karmische Neigungen, der ist aus Samantabhadras Wunschgebet. Und die Medizin in demselben Text ist zum Beispiel: entspanne das Bewusstsein an seinem ureigenen Platz. Das heißt, das Erinnern, das Eigenartige ist eigentlich, der Zustand der Vergessenheit fühlt sich ja dumpf an eigentlich, ist aber gleichzeitig ein Krampf. Tatsächlich ist es ein Krampf im Geist. Es ist diese Verdrehung, diese Verwicklung. Und das ist ein Zustand hoher Anspannung, obwohl es sich dumpf anfühlt. Und dieses das Bewusstsein entspannen am ureigenen Platz hilft, diese Verdrehung wieder zu entwickeln, ist aber keine Anstrengung, sondern eine Entspannung. Es braucht nur die Erinnerung. Und das Halten. Das ist erstaunlich, gell?
Aber daraus zum Beispiel ist dann dieser Satz, wenn es einem gelänge, da zu ruhen, dann müsste man tatsächlich vor nichts Angst haben.
Ja. Ja. Solange es uns aber nicht gelingt, haben wir halt diese oder jene Angst.
Ja. Aber, das wäre auch eine fragende Sache. Aber dieser Zweifel ist irgendwo entsprechend natürlich, weil es gibt eben beides. Es gibt das Gewahrsein und diese Gewissheit und es gibt dieses Selbstverständnis, oder der Wilber sagt ja, diese Selbstzusammenziehung, wo man sich irgendwie scheinbar gewiss ist, dieses Ich, was ich als Ich erfahre, das, was sich so komprimiert hat, was in diesem Krampf existiert, wäre es. Dazwischen oszilliert man, zwischen beiden irgendwie oszilliert man ja.
Der Zweifel ist unvermeidlich, aber nicht natürlich.
Unvermeidlich, aber nicht natürlich.
Natürlich ist es nicht. Und auch nicht ewig. Muss nicht so bleiben.
Ja.
Aber es ist ein etwas, was auf dem Pfad auftritt. Und nur, der dient nur dazu, die Gewissheit zu vergrößern. Nimm ihn zu nichts anderem her.
Mhm.
Ja. Hast du schon mal einen Zweifel gehabt, der nicht wieder vergangen ist? Nein.
Naja, wenn er immer wieder auftaucht, entwickelt er so etwas. Also versucht er so etwas.
Eine Illusion von Eigenständigkeit.
Ja, ja, klar.
Ist vergänglich. Also, ganz bestimmt wird er dein Hinscheiden nicht überleben. Das Gewahrsein schon.
Er versucht es in der nächsten Inkarnation, aber er wird es nicht überleben.
Versteht ihr mich? Aber wir sollten uns nicht zu sehr verkopfen. Das macht zwar Spaß, irgendwie, und ist auch in Ordnung, aber es geht mehr um das Puff, 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 das Direkte. Hui, das klingt toll.
Der Orang-Utan kennt das.
Aber ich hatte es noch nie mit Mikrofon. Annalisa. Du kriegst auch so ein Stecken.
Hallo.
Hi.
Also ich habe es auch probiert. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, also im Probieren war eigentlich, das sind eben verschiedene Gedanken gekommen, auch versucht kommen zu lassen, einfach in dem ganzen Probieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass man eigentlich von sich selbst so eine ein Bild hat, eine Idee. Also man sieht sich hier sitzen irgendwie so im Kopf und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich nur ein Gedanke ist.
Ja.
Man sieht sich ja nicht. Aber man hat immer so das Gefühl, als könnte man das.
Ja.
Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, so das Bild von einem selbst ist auch nur ein Gedanke.
Unbedingt. Ist nur ein Gedanke. Und das wird ja immer schlimmer. Also, soll ich sagen, du wirst feststellen, im Laufe der Jahrzehnte, mir geht es jedenfalls so, dieses Bild, zum Beispiel einfach das Bild von einem selber, wie man ausschaut im Gesicht, das friert an irgendeinem Punkt ein. So ungefähr so mit 35 habe ich so das Gefühl. Und ab da ist es dann jeden Tag wieder eine Überraschung, dieses Bild abzugleichen mit dem, was man morgens im Spiegel sieht. Kennt es noch jemand aus dem Buch? Aber da wird kaum drüber geredet, gell? Ich dachte, es hab bloß ich. So, also, was für ein Segen ist, schon vor dem 35. Lebensjahr festzustellen, dann wirst du nicht so erschrecken. Es ist, weil, aber spätestens dann sollte einem doch klar werden, eigentlich, wie wenig das innere Bild mit der Wirklichkeit zu tun hat. Oder? Aber nein, was macht man? Man versucht, die Wirklichkeit ans innere Bild anzupassen. Was dann meistens nicht gelingt. Aber viel Geld geben Leute dafür aus. Also du hast völlig recht, Annalisa. Dieses Bild, was wir von uns haben, ist sehr illusionär. Aber auch das, was wir gespiegelt kriegen, ist oft sehr illusionär. Also der eine findet einem so, der andere findet einem so. Auch nicht fix. Das heißt, es lohnt nachzuschauen, was ist das in dir, was bleibt. Was ist das, was immer schon da war. Und wahrscheinlich auch immer da sein wird. Unabhängig von dem, was wir morgens im Spiegel sehen. Und nochmal, ich finde eine ganz wichtige Qualität. Also wir haben in Köln und in Germarode relativ intensiv mit diesem Text gearbeitet und insbesondere mit diesem Wort fabriziert festzustellen, wie unterscheide ich dieses fabrizierte, illusionäre vom natürlichen Inhalt des Geistes. Und was ich mir gemerkt habe, sind von all dem, was wir rausgekriegt haben dabei, es sind zwei Kriterien. Und das eine, der natürliche Inhalt des Geistes ist immer frisch. Das sind nicht diese alten, abgenagten Knochen, sondern ist irgendwas jetzt. Kann auch, also ich kann jetzt die Bäume anschauen, das ist auf jeden Fall frisch und es passiert dabei was im Geist. Dann fällt mir jetzt gerade ein, komischerweise, grüne Bäume, grünes Gras, okay, so läuft der Gedanke, ein Artikel in der Süddeutschen über eine Dürer-Ausstellung in Wien wo beschrieben ist, ein Bild, was ich mir unbedingt anschauen möchte, wenn wir in Wien sind, vom Dürer, die eine Wiese aus der Sicht eines Käfers. Muss ein sehr bekanntes Bild sein, aber ich habe es noch nicht gesehen. So geht dann der Geist weiter. Wann bin ich denn in Wien? Ah ja, das ist, glaube ich, Anfang November. Hat die Albertina montags auf, weil Montag habe ich frei. Ja, doch, so viel ich weiß, hat die Albertina, so heißt das große Museum in Wien, am Montag auf. Wie wird wohl das Wetter sein? Was packen wir ein auf die Fahrt nach Wien? Oh ja, ich fürchte, das wird dann schon die Anorak-Geschichte. Haben wir eigentlich schon die Winterreifen drauf? ich bin aber jetzt immer noch in der Frische. Warum bin ich immer noch in der Frische, obwohl ich mit meinen Gedanken mich befinde im November in Wien bei einem Bild von einem Maler, der seit Jahrhunderten verwest ist. Das Bild ist nicht verwest, aber der Maler. Weil ich es mitkriege. Es läuft nicht nur einfach runter. Und an keinem Punkt habe ich jetzt irgendwo gegriffen. Sondern das ist das natürliche Blubbern des Geistes. Jetzt muss ich gucken, ob ich es hinkriege, die andere Version, die nicht frische. Ja, jetzt die fabrizierte Version. Also, grüne Bäume. Jetzt fällt mir nichts ein. Helft mir doch mal fabrizieren.
Ich wahnsinnig gefällt.
Ah ja, genau. Da haben wir schon. Hoffentlich werden die Bäume nicht gefällt.
Oder von 5G
gemacht. Oder von 5G erschossen. Oh, dann bin ich natürlich weit weg von Dürer. Vielleicht komme ich ja sogar noch grüne Bäume, grünes Gras. Die Sicht eines Käfers. Oh, das Bienensterben. Kafka. Das Schloss? Das Schloss? Ach, der Käfer. Das kenne ich gar nicht. Oh, ich bin wohl ungebildet. Jetzt komme ich langsam auf die Spur des Fabrizierens. Ich bin ungebildet. Ich habe der Käfer nicht gelesen. Wahrscheinlich war das eine der Schulstunden, die ich im Kaffeehaus verbracht habe. Dort habe ich aber Camus gelesen, den wir in der Schule nicht hatten. Ja, ich komme jetzt. Tut mir gerade ein bisschen schwer mit Fabrizieren. Eben. Deshalb fällt es mir ja so schwer. Deswegen fällt es mir jetzt ja gerade so schwer. Ist irgendjemand gerade unbewusst? Kann mir jemand helfen?
Ach, und in dem Café damals, da war ich ja mit meinem damaligen Freund.
Du auch?
Ja.
Du warst in demselben Café? Wie kommst du aus Garmisch?
Ich habe mich vergessen, jetzt habe ich die Pia Arno vergessen, der Freund hat mich verlassen, es ist alles irgendwie...
Kommst du aus Garmisch? Achso, das war jetzt eine Story.
Ja. Aber so, oder?
Das genau so, das ist das Fabrizieren. Ja, ja, das war jetzt wunderbar, Dankeschön. Habt ihr den Unterschied? So. Wenn ich übrigens jetzt auf diese Bäume schaue, gleichzeitig denke ich an dieses Bild von Dürer, was ich noch nicht gesehen habe, mir aber irgendwie vorstelle, obwohl ich es ja noch nicht kenne, und wie es wohl da hängt und so weiter. Ich sehe immer noch die Bäume.
Und die Weite?
Ah, ja, natürlich. klar, das ist, schwimmt ja alles in der Weite. Die Bäume, der Dürer, der Käfer, der Tianze. So. Ein Kriterium ist auch, wenn das, was unseren Sinnen in der Präsenz tatsächlich zugänglich ist, in dem Inhalt des Geistes verschwindet, dann sind wir höchstwahrscheinlich mitten in einer Fabrikation. Wenn das, was unseren Sinnen in der Präsenz tatsächlich gerade zugänglich ist, also der grüne Baum da draußen, die grünen Bäume, oder wie sich der Stuhl anfühlt unter meinem Hintern, jetzt langsam wird er irgendwie härter, nach 4 Stunden zum Beispiel. Wenn diese direkten Sinneswahrnehmungen verschwinden, dann sind wir wahrscheinlich in eine Fabrikation abgerutscht und sind nur noch in einer virtuellen Welt eigentlich, ohne Handy und ohne Computer. Ja, dann bist du nicht mehr da. Ein Kriterium, die Frische, die Präsenz, die eben nicht unbedingt bedeutet, dass man nicht an die Zukunft denken könnte oder so, oder an was vergangen auch. Und ein Kriterium, was wir gefunden haben und was ich sehr schön finde, ist das Unspektakuläre, der natürliche Inhalt des Geistes ist, macht keinen riesen Lärm, sondern es läuft so, blubbert so, Baum, Grün, Gras, Bild, Dürer, Gras, Käfer, nächste Reise, Winterreifen, aber es ist alles kein Lärm, nichts Spektakuläres. Auch wenn dazwischen vielleicht sogar was Geniales ist, wie dieses Bild vom Dürer, es ist doch nicht, es ist unspektakulär. Unspektakulär und friedlich, ja. Ja.
Das heißt aber auch eher auch im praktischen Sinn, ne, kommt mir vor. Also im weitesten Sinne, es kann ja wirklich nötig sein,
die Winterreifen.
Ja.
Ich meine, das Bild von Dürer ist schon Luxus. Irgendwie. Und, dann, genau, mein Geist blubbert jetzt anders weiter. Er blubbert jetzt, oh ja, das Bild von Dürer sehen zu können, ist schon Luxus. Was für ein Leben. Überhaupt, was mir alles, was wir für Möglichkeiten haben. Es ist doch unglaublich. Solche Bilder, die ersten Pinakotheken, öffentlich zugängliche Gemäldesammlungen, war unter Max II, glaube ich, in München. Also vor 200-300 Jahren. Davor hingen die ja bloß irgendwo so, dass niemand hin konnte. Aber dann kommt so ein Fürst auf den wunderbaren Gedanken, also ein natürlicher Inhalt des Geistes von Max II, war, boah, wir könnten doch diese tollen Gemälde, die wir für teures Geld gekauft haben bei den Holländern, vor allem Rubens, so viele Rubens, wir könnten die eigentlich auch so aufhängen, dass die anderen die auch anschauen können. So ein Gedanke taucht auf einmal in einem fürstlichen Kopf als natürlicher Inhalt in der klaren Natur des Geistes auf. Wow. Und dann beauftragt er einen Glänze und lässt einen Pinakothek bauen. Und versteht ihr? Das ist auch zum Beispiel, ich bin jetzt Samstagnachmittag zu noch tiefgründigerem nicht mehr in der Lage. Müssen die Zuschauer auch entschuldigen. Aber vielleicht ist es ja auch tiefgründig. sowas zum Beispiel finde ich einen Beweis für das evolutionäre Geschehen in dem Ganzen. Weißt du, dass tatsächlich dann gibt es einen Punkt, wo ein Fürst und offensichtlich überall in Europa ziemlich gleichzeitig ist es aufgetaucht, dass in fürstlichen Köpfen der Gedanke, wir öffnen unsere Kunstschätze für die Öffentlichkeit. Ist doch genial. Und so ist es bis heute, abgesehen davon, dass leider manche Kunstwerke inzwischen in irgendwelchen ostasiatischen Tresoren verschwinden und auch nicht mehr sichtbar sind, weil die kaufen das Zeug auf. Genauso wie den Wein aus dem Piemont. Die legen den im Tresor. Im Tresor. Als Geldanlage, statt ihn zu trinken. Das ist dann wieder ein bisschen die andere Spirale. Ach ja, das kann ich noch heute. Wir haben, und das ist sehr wichtig bei all dem, es gibt immer diese Spirale der Entwicklung, der Entwicklungsmöglichkeit für uns, und es gibt die Spirale der Verwicklung. Das ist den Buddhisten immer schon klar. Das eine nennt man das Rad der Wiedergeburt. Das ist diese Spirale der Verwicklung, wo Karma sich auf Karma legt und immer undurchdringlicher wird. Die Spirale der Entwicklung nennen sie das Drehen des Rades des Dharma. Und diese zwei Spiralen scheinen mir irgendwie angeordnet zu sein, wie die Doppelhelix in unserem genetischen Material. Und auch da ist es so, dass an ganz vielen Punkten gibt es so Querverbindungen, so Brücken zwischen den beiden Spiralen. Das ist auch der Grund, warum nie ausgeputzt ist aneinander. Weil an jedem Punkt der Entwicklung können wir die Laufrichtung wechseln. Wir können aus der Spirale der Entwicklung mal in die Spirale der Verwicklung gehen und wieder blöder werden. Und wir können auch an jedem Punkt der Spirale der Verwicklung in die Spirale der Entwicklung wechseln. Das zu wissen ist ganz wichtig, weil es macht uns aufmerksam. So viel zur Evolution. Was schreibt denn sie noch? Oh ja, das ist noch sehr schön. Wir waren ja Himmel, Wolken, genauso ist es mit den Gedanken. So, Raum selbst hat keine Form, keine Farbe und kein Bild. Das ist klar, oder? Gilt ja auch für diesen Raum hier, dieses Zimmer, diesen Raum. Der Raum selbst hat keine Farbe. So ist es auch mit dem Geist. Er hat keine Form, keine Farbe und kein Bild. Also Geist selbst. So wie das Herz der Sonne selbst von einer Ewigkeit an Dunkelheit nicht verhüllt werden kann, so kann auch die Erkenntnis der letztendlichen Natur des Geistes selbst durch eine Ewigkeit von Samsara nicht verhüllt werden. Diese Klarheit ist unzerstörbar. Ist das gut? So wie das Herz der Sonne selbst von einer Ewigkeit an Dunkelheit nicht verhüllt werden kann, so kann auch die Erkenntnis der letztendlichen Natur des Geistes selbst durch eine Ewigkeit von Samsara nicht verhüllt werden. Obwohl man den leeren Raum benennen kann und ihn auch auf konventionelle Art definieren kann, ist es dennoch unmöglich, auf ihn zu zeigen und zu sagen, das ist er. Könnt ihr mal probieren. Wir können ihn benennen und auch definieren. Ich kann sagen, dieser Raum ist leer, wenn die ganzen Stühle draußen sind, die ganzen Tische und die ganzen Farben und die ganzen Bilder und die ganzen Menschen und so weiter, dann ist er leer. Aber ich kann nicht drauf deuten. Wir können nicht lokalisieren. Dasselbe gilt für die klare Natur des Geistes. Obwohl man seine Charakteristika ausdrücken kann, kann man nicht auf ihn deuten und sagen, das ist er. Versucht mal. Die klare Natur des Geistes. Wo ist sie? Zeigt drauf. Beziehungsweise, wo ist sie nicht? Also, um draufdeuten zu können, muss ich ja anderes ausschließen. Richtig. Ja, aber das wäre nicht nett. Das definierende Charakteristikum der klaren Natur des Geistes ist, dass er uranfänglich leer ist wie der Raum. Die Realisation der Natur des Geistes beinhaltet alle Phänomene. Ohne Ausnahme. Leer bedeutet nicht Vakuum. Leer bedeutet Raum, Platz für Inhalt. Die Tasse ist entweder voll Tee oder voll Luft. Irgendwas ist immer drin. Aber die Tatsache, dass irgendwas drin Platz hat, Tee oder Luft oder Rotwein oder sonst was, das nennt man Leerheit. Verstehst du? Mhm. Im Geist hat viel Platz. Nämlich alle Gedanken und Gefühle. Und nichts kann ihn vollkommen ausfüllen.
Aber es heißt auch, dass es Zeit und Raum gibt.
Das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt es heißt?
Dass es Zeit und Raum nicht gibt. Zeit insofern, weil im Grunde ist nie etwas geschehen. Also, ich spreche von einer Erfahrung, die ich gemacht habe, wo die Zeit wie an einem Punkt, aber es ist auch kein Punkt. Also die lineare Zeit. Gibt es eigentlich nicht. Und vom Raum wird das auch gesagt. Da fehlt mir aber die Erfahrung.
Es ist beides wieder mal. Weißt du? Wenn, wenn du mit Menschen über die Sterne sprichst, gehst du ja von Zeit aus und du lügst dabei nicht. Eben. Deshalb ist es gefährlich zu sagen, Zeit gibt es nicht.
Ja, in der letztendlichen Ebene.
Naja, muss man dann zumindest dazu sagen. Mhm. In der Ewigkeit gibt es nur jetzt. Mhm. Das ist klar. Diese Zeit ist ja nicht unbedingt ein zweidimensionales Phänomen, sondern hat auch eine Vertikale. Aber weil es eine Vertikale ist, das bedeutet ja noch nicht, dass die Horizontale nicht mehr existiert. Verstehst mich? So, auch da wieder, es ist beides ungetrennt.
Und beim Raum?
Raum ist. Unendlich, ohne Anfang. Und alles ist da drin. Aber nicht so wie Nockerl in der Suppe, sondern völlig ungetrennt davon. Da ist der Raum, wo du hinguckst.
Da ist ein Raum, wo sich immer wieder Blätter bewegen.
Mhm.
Also, es fallen schon Blätter.
Es fallen schon Blätter durch den Raum. Mhm. Doch, Raum gibt's. So. Und jetzt kommt dann, und das, ups, das ist Manjushri, ganz wichtig, unterscheidende Weisheit. Morgen geht es dann um all die Dinge, die man durchschaut, also man schaut hindurch und im Hindurchschauen siehst du das Letztendliche. Also zum Beispiel, ja, das Brautputzen. Zum Beispiel, wenn die 5 Gifte durchdrungen werden, tauchen die 5 Weisheiten auf. So, das, da kommen wir morgen dazu. Geht's dir gut, Paro? Gut. Gibt's noch irgendwas? Nein. Tut bitte üben heute Abend mit den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, damit wir morgen sehen. Weil ihr müsst das alles nachchecken. Nichts glauben, nichts übernehmen, nachchecken, ob so ist mit dem Geist. Gut. Ich wünsche uns einen schönen Abend an. Es ist ein herrlicher Tag. Ja.